Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Liebe Gemeinde, seid herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr. Heute ist aber auch Volkstrauertag. Wir blicken auf die Vergangenheit unseres Volkes, auf die Weltkriege. Wie viel Leid ging von deutschem Boden aus und kam wieder auf uns zurück? Die meisten von uns haben keinen Krieg erlebt. Dennoch ist er in vielen Ländern Alltag. Einen Opa zum Beispiel von mir habe ich nie kennengelernt, vermisst. Der andere schrieb in seiner Bibel, die er im Krieg mithatte, am 13.05.1945 mit Gottes Hilfe und Beistand nach fünftägigem Fußmarsch in der geliebten Heimat angekommen, wieder daheim. Frieden braucht die Welt. Hier ein paar Worte von Stefan Richter. Der Frieden sitzt da und schweigt. Seine Augen glasig, er kann nicht mehr. Schon wieder niedergeschlagen, zertrümmert und in den Dreck getreten. Die Wunden schmerzen entsetzlich, sein Schreien ist verstummt. Worte hat er nicht mehr, es ist totenstill. Kraftlos blickt er ans Weite. O Gott, stammelt er, was soll ich noch hier, hol mich hier raus. Und zarte klingt eine Stimme neben ihm, man braucht dich. O Gott, die Welt braucht vor allem dich, klagt der Frieden. Tu doch was. Mir sind die Hände ans Kreuz gebunden, sagt Gott. Aber wird's denn dann jemals wieder gut, fragt der Frieden. Ja, sagt Gott. Sobald die Welt begreift, dass die Liebe der Weg ist und Menschen ihre eigenen Herzen und Hände gebrauchen. Du wirst erstarken und aufstehen, wie alle, die auf die Liebe bauen. Das steht fest. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Lasst uns miteinander beten. Herr unser Gott, du bist ein Gott der Versöhnung und Versöhnung brauchen wir dringend. In Jesus, deinem Sohn, gibst du uns deinen Frieden. In ihm finden wir die Versöhnung, die uns leben lässt auf dieser Erde und die uns hilft, dass wir in aller Traurigkeit auch fröhlich sein dürfen, bis hin in deine Ewigkeit. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Gib uns Kraft, geduldig und voll Mut, so zu leben, dass unser Leben von der Hoffnung zeugt, die wir haben. Und dass unser Leben anderen Hoffnung gibt. Das bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Wir hören aus die Epistel für deinen Gottesdienst aus dem Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 14. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfte alles essen, der andere, der Schwache, aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir so, leben wir dem Herrn. Sterben wir so, sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei.
Worte der Heiligen Schrift.
Das Evangelium aus Matthäus 25. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König zu denen sagen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?
Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber Gerechten in das ewige Leben.
Was glaubst du? Wo wirst du stehen? Rechts oder links? Ich? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich manchmal einem Menschen geholfen, der in Not war. Ganz sicher habe ich manchmal die Not von Menschen übersehen. Ich könnte auf beiden Seiten stehen. Ich bin gespannt. Ich brauche die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Lasst uns miteinander glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Herr unser Gott, komm in unsere Stille hinein, segne alles Reden und alles Hören. Leite uns durch deinen Geist zu deiner Wahrheit. Amen. Zwei Menschen, zwei Namen am Anfang heute. Zwei Namen, die uns hoffentlich bekannt sind. Der eine ganz sicher und der andere vielleicht auch. Im Jahre 1958 gab es einen Briefwechsel zwischen dem Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer, der sagt uns wahrscheinlich allen was, und dem damaligen Kirchenpräsidenten der Hessen-Nassauischen Kirche, Martin Niemöller. Der sagt uns hoffentlich auch was. Lieber Herr Niemöller, schreibt Schweitzer, wo stand Ihr U-Boot im November 1917? Das Schiff, mit dem ich mit meiner Frau als Gefangener nach Europa befördert wurde, er war ja in Afrika, in Lambarene, sein berühmtes Krankenhaus. Also unser Schiff lag mit einem ganzen Konvoi im Hafen von Dakar und wagte sich nicht heraus, weil ein deutsches U-Boot davor läge. Nun habe ich gelesen, dass Ihr Boot zu jener Zeit in jenen Gewässern sein Wesen gehabt habe. Es wäre mir interessant zu wissen, ob Sie mir wirklich einmal nach dem Leben getrachtet haben, was ich Ihnen natürlich im Voraus verzeihen würde, christlicherweise. Hochverehrter lieber Herr Professor, so antwortet Niemöller, ich war damals tatsächlich erster Offizier auf der U-151 und wir haben vor dem Hafen von Dakar unser Wesen oder Unwesen gehabt. Es ist aber nichts Ernsthaftes passiert, bis auf eine Kanonenschießerei mit dem Dampfer Rhone. Das Schiff war aber viel zu schnell für uns. Lieber Herr Niemöller, schreibt Schweitzer zurück, Sie haben mir also tatsächlich aufgelauert und nach dem Leben getrachtet. Wenn es Ihnen geglückt wäre, hätten Sie jetzt einen braven Kumpanen weniger. Da es sich so gefügt hat, wollen wir nun umso besser zusammenhalten. Um Spuren geht es heute. Martin Niemöller hat damals vor Dakar keine Spuren hinterlassen, wie er schreibt. Gott sei Dank. Oder doch zumindest nicht die, die er eigentlich hinterlassen wollte. Die Welt wäre um einen Friedensnobelpreisträger und um einen beeindruckenden Christen ärmer. Ob Martin Niemöller mit dieser Belastung, wenn er es denn später erfahren hätte, den Tod Albert Schweitzers verantwortet zu haben, ob er mit dieser Last später im Dritten Reich die Pfarrerschaft im Pfarrernotbund hätte sammeln können und ob es ihm gelungen wäre, eine der zentralen Personen der bekennenden Kirche zu werden, das ist zumindest zweifelhaft. Mitunter können wir feststellen, dass solche Spuren ein Segen sein können, die ein Mensch nicht hinterlassen hat. Aber das gelingt nur tatsächlich im Lichte der Spuren, die ein Mensch dann doch tatsächlich hinterlässt. Ein Menschenleben lässt sich vor Gott nicht mit den Dingen rechtfertigen, die ein Mensch nicht getan hat. Auch wenn es vielleicht gut ist, dass er bestimmte Dinge nicht tut. Die Raketen der Hamas, die Kämpfe in der Ukraine, das sind die Spuren unserer Tage. Sie werden lange nachwirken. Der Irrsinn, der Wahnsinn, und meist ist es ja nur der Wahnsinn von ein paar wenigen. Dieser Wahnsinn trifft viele Tausende, sogar Hunderttausende und versetzt die Welt insgesamt in Angst und Schrecken. Was in Gaza und in der Ukraine geschieht, wirkt über alle Grenzen hinweg. Diese Spuren sind da in unserer Welt. Sie lassen sich nicht mehr auslöschen. Die Frage steht jetzt im Raum, welche Spuren, auf welche Wege werden uns diese Spuren locken? Gehen wir ihnen nach? Folgen wir ihnen? Lassen wir unser Handeln durch den Schrecken und durch die Angst bestimmen? Und kapitulieren wir am Ende vor der Gewalt? Verzichten deshalb zukünftig auf Barmherzigkeit, auf Nächstenliebe, Gastfreundschaft, auf Versöhnung? Welche Spuren der Terror hinterlässt in unserer Welt, das wissen wir nicht erst seit dem Angriff auf die Ukraine. Das wissen wir schon lange. Und wir erschrecken über das, was wir in den Nachrichten sehen. Und wir ahnen und fürchten, dass solche Bilder, solcher Schrecken möglicherweise am Ende gar nicht dort bleiben, wo sie sind. Vorstellbar ist, dass solcher Schrecken am Ende sich ausweitet. Bis Berlin, Dresden, Chemnitz, Leipzig. Das könnte passieren. Das sind die Spuren der Gewalt in unseren Tagen. Und welche Spuren hinterlassen wir? Unser Text, wir haben ihn im Evangelium gehört, ist eine Anfrage Gottes nach den Spuren unseres Lebens. In einem Schlusswort, bevor es dann im Matthäusevangelium in den Passionsbericht hineingeht, entwirft Jesus eine Gerichtsszene. Gegenstand der Verhandlung und Maßstab des Gerichtes sind die in Israel hoch geschätzten Liebeswerke. Gerechtigkeit ist nach diesem Bild handelnde Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit handelt in Form von Mildtätigkeit. Diese Werke der Mildtätigkeit, die die Gerechtigkeit hervorbringt, zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie vom Gesetz gar nicht geboten sind. Sie zeichnen den Gerechten aus, der mehr tut als unbedingt notwendig. Sie erhöhen sein Ansehen. Sie können nach jüdischem Verständnis sogar begangene Sünden sühnen. Die Werke der Mildtätigkeit verlieren aber ihren Wert, wenn jemand sie tut, um dadurch den Beifall der Leute und Ruhm und Ehre zu gewinnen. Die Taten der Gerechtigkeit sollen in der Stille und unauffällig geschehen. Zwei Gedanken. Der erste heißt, die Freiheit des Christen Spuren der Liebe zu hinterlassen. Der zweite Gedanke, die Notwendigkeit des Christen Spuren der Liebe zu hinterlassen. Die Freiheit. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Martin Luthers Streben, in jungen Jahren ist es gerecht zu leben und zu handeln. Der Schritt, den er glaubt, den Blick auf dieses Ziel gehen zu müssen, führt über einen heftigen und tiefen Streit mit seinem Vater, der viele Jahre anhält. Für Luther ist das der Preis, den er glaubt, zahlen zu müssen. Er sucht ja nicht irgendeine Gerechtigkeit, sondern er sucht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die nächsten Jahre folgend auf diesen Streit sind vor allem geprägt durch sein Scheitern an dieser Gerechtigkeit. Er merkt, dass er offensichtlich gar nicht in der Lage ist, sie zu tun. Ihm reicht es nicht, dass er von seinen Mitbrüdern hochgeachtet ist und durch sein Leben und Handeln bei vielen einen tiefen Eindruck hinterlässt. Das tut er. Er weiß, Gott sieht tiefer. Kann Luther auch seine Mitmenschen beeindrucken? Er weiß, Gott hat er jedenfalls nicht beeindruckt. Durch und durch als Mensch des Mittelalters ist Luther gefangen in seiner Angst. Wenn es ihm nicht gelingt, Gott zu beeindrucken, dann, so glaubt er, wird er in ewigen Höllenqualen seine Ewigkeit verbringen müssen. Sein Streben, bei diesem Gott so etwas wie einen Stein ins Brett zu bekommen, dieses Streben wandelt sich, weil er immer wieder daran scheitert, wandelt sich schließlich in einen tiefen Hass und Zorn auf Gott, bei dem er offensichtlich keine Chance hat. Sein Klostereintritt hat ihm das Privileg eingebracht, eine Bibel zur Verfügung zu haben. Das hatte damals bei weitem nicht jeder. Und er hat sie gelesen. Und schließlich stößt er auf die Stelle in Römer 1 und liest, der Gerechte wird aus Glauben leben. Da wird ihm alles, was ihm vorher verhasst war, plötzlich Licht und klar. Nicht, dass ich in dieser Welt Spuren hinterlasse, dass ich meine Mitmenschen beeindrucke, und auch nicht, dass ich danach jage, Gott zu beeindrucken, sondern dass Gott in Jesus in dieser Welt seine Spuren hinterlassen hat. Und dass ich glaube, dass er seine Spuren in Kreuz und Auferstehung auch in mein Leben ganz tief ein. Das ist es, woraus ein Christ lebt. Christen sind wir frei. Wir sind frei, in dieser Welt Spuren zu hinterlassen, weil Gott die entscheidenden Spuren schon hinterlassen hat. Gottes Werke der Liebe und der Gerechtigkeit, die er in Jesus getan hat, die reichen, die genügen. Sie sind vollständig. Als Christen sind wir frei von der Erfüllung eines Gesetzes. In Jesus haben wir Erlösung. Seine Gnadengabe ist die Vergebung all unserer Schuld umsonst und das ewige Leben. Gott sei Dank. Soweit die Freiheit. Aber neben der Freiheit gibt es auch eine Notwendigkeit. Die Notwendigkeit eines Christen, Spuren der Liebe zu hinterlassen. Die Entdeckung, dass der Christ aus Glauben lebt, hat Luther nicht untätig gemacht. Tatsächlich haben sich seine Tage jetzt noch mehr gefüllt. Aber jetzt eben hat er nicht mehr sich selbst und seine eigene Gerechtigkeit vor Gott im Blick, sondern er hat seine Nächsten. Er hat die Menschen, die ihm anbefohlen sind, die hat er im Blick. Die müssen doch nun auch etwas von der Freiheit erfahren, die Luther für sich entdeckt hat. Die Freiheit, die Gott ihm eröffnet hat, die führt ihn in die Notwendigkeit, nun für andere tätig zu werden. Nebenbei, in diesen Tagen findet ja die Synode der Sächsischen Landeskirche in Dresden statt. Man kann das sehr schön verfolgen. Interessant ist da vieles. Eine Bemerkung ist bei mir auch hängen geblieben, neben anderen. Eine, die sagt, als die Rede davon kam, dass immer weniger Menschen an Gott glauben, dass immer weniger Menschen in der Kirche bleiben, immer mehr Menschen die Kirche verlassen, kam die Bemerkung, dass im Augenblick, wie es scheint, die Diakonie bei den Menschen mehr Eindruck hinterlässt, als es die Kirchengemeinden tun. Die tätige Liebe, die in der Diakonie viele Menschen erleben, die hinterlässt offensichtlich mehr Spuren als das, was wir predigen, von der Kanzel und wo auch immer. Der Glaube, der das Leben des Christen ausmacht, ist einer, der Frucht bringt. Nicht einer, der Frucht bringen muss, aber einer, der nicht anders kann, als eben Frucht zu bringen. Wer die Spuren Gottes in seinem eigenen Leben entdeckt hat, der hinterlässt Spuren bei anderen. Hilfe für Menschen in Not ist für ihn keine Frage einer Kosten- und Nutzenrechnung. Unser Predigttext zeigt uns zwei Gruppen. Zwei Gruppen, die aber durchaus etwas gemeinsam haben. Beide haben in den Gefangenen, den Kranken, den Notleidenden, die ihnen in ihrem Leben begegnet sind, Christus nicht erkannt. Beide fragen den, der auf dem Thron sitzt, wann haben wir dich denn hungrig gesehen? Oder durstig als Fremden, nackt, krank, Gefangenen? Beiden sind in ihrem Leben Menschen mit solchen Nöten begegnet. Die einen haben geholfen, obwohl sie in diesen Menschen Christus nicht erkannt haben. Sie haben geholfen, obwohl sie keine Perspektive hatten, durch solches Handeln irgendetwas gewinnen zu können. Sie haben geholfen, obwohl sie für sich selber keine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen konnten. Die anderen haben nicht geholfen, weil sie Christus nicht erkannt haben. Hätten sie ihn erkannt, dann hätten sie natürlich geholfen. Denn dann wäre bei diesem Handeln etwas herauszuholen gewesen. Die Kosten-Nutzen-Rechnung hätte eine hohe Rendite versprochen. Der soziale Einsatz hätte auf Ewigkeit Erträge abgeworfen. So aber, ohne dass man Christus erkannte, schien sich diese Hilfe nicht zu lohnen. Die einen haben nicht lange gefragt, sie haben in dieser Welt ihre Spuren hinterlassen. Spuren, die vergänglich schienen und doch in die Ewigkeit hineinreichen. Die anderen haben aus welchen Erwägungen auch immer darauf verzichtet, solche Spuren zu hinterlassen. Die Spuren, die sie dann tatsächlich in dieser Welt hinterlassen haben mit ihrem Handeln, die haben nicht so lange gehalten, wie sie es glaubten und hofften. Vielleicht sitzt du jetzt da und überlegst, wo du in deinem Leben Spuren hinterlassen hast. Und wie lange welche Spuren wohl reichen und dauern werden. Solche Überlegungen führen nicht weit. Die lohnen nicht. Die Frucht, die einmal bleiben wird, die wird am Ende erst vor dem Thron Christi offenbar. Erst dort werden wir erfahren, welche Spuren unseres Lebens nicht verblassen. Hilft uns dann der Predigtext gar nicht weiter? Doch, er hilft. Er lädt ein zum Glauben. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du selig, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Spuren, von denen unser Text redet, die sind nicht kalkulierbar, nicht berechenbar, nicht planbar. Sie entstehen aber dort, wo jemand glaubt. Dem König auf dem Thron geht es nicht um das Werk und nicht um die Tat, ihm geht es um den Menschen. Der Glaube an Jesus öffnet den Weg zum Menschen. Und er führt auf den Weg zu Gott. Wer an Jesus glaubt, der kann in aller Gelassenheit sich auf den Tag freuen, da Jesus wiederkommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Wir bitten heute um das Dankopfer für die eigene Gemeinde. Wenn Ihnen das nicht reicht, gäbe die Chance, am Ausgang noch ein zweites Dankopfer einzulegen. Das ist für die Straßensammlung der Diakonie. Das Thema, das die Straßensammlung in diesem Jahr hat, lautet: Familien gehören zusammen. Nun werden Sie vielleicht denken, was soll das? Klar gehören Familien zusammen, selbstverständlich. Aber manchen Familien muss man es nochmal sagen. Und der Dienst der Diakonie hilft auch an dieser Stelle. Haben Sie vielen Dank für Ihre freundlichen Gaben. Um 11 Uhr ist heute Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Morgen um 18 Uhr junge Gemeinde. Am Mittwoch Buß- und Bettag. Um 9.30 Uhr ist hier Gottesdienst und im Anschluss an den Gottesdienst dann Heiliges Abendmahl. Am nächsten Sonntag ist Ewigkeitssonntag. Das Kirchenjahr endet. Wir erinnern uns an die, die in diesem Jahr verstorben sind. Herzliche Einladung dazu. Um 11 Uhr ist dann auch wieder Kindergottesdienst. Der Wochenspruch für diese Woche: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Jetzt lade ich ein, dass wir aufstehen und teilhaben an den Traurigkeiten unserer Gemeinde. Aus unserer Gemeinde verstorben und christlich bestattet wurde Herr Alfred Helmut Fröhlich im Alter von 91 Jahren. Vater im Himmel, hab Dank für all die vielen Jahre. Und hab noch mehr Dank, dass du die Jahre gesegnet hast, da warst, dich hast finden lassen, dass du Glauben geschenkt hast. Hab Dank dafür. Wir bitten dich für den Verstorbenen, dass du ihn nun hältst und trägst. Und wir bitten dich für die Familie und alle, die traurig sind, dass du dich finden lässt, gerade in dieser Zeit der Trauer. Hilf uns, Herr, und hilf uns durch die Trauer hindurch zum Leben. Amen. Haben Sie vielen Dank. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Lasst uns das nächste Lied singen und die Gaben zusammenlegen.
Thank you.
wir, Herr, dass du es schenkst, dass diese Gaben dazu dienen, dass Menschen hier in unserer Gemeinde das Evangelium hören, Gutes erleben. Erleben, dass dort, wo ein Mensch dir vertraut, dass er gesegnet ist. Lass diesen Segen spürbar werden unter uns. Segne Geber und Gaben. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Herr ewiger Gott, du bist allmächtig in deiner Liebe. Du bist der Schöpfer des Lebens. Du bist das Licht der Wahrheit. Du bist die Macht der Gerechtigkeit. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort uns Klarheit bringt, dass dein Geist uns mündig macht und uns aus aller Verstrickung befreit. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Vor deinen Richterstuhl wagen wir zu treten und dich um des unschuldigen Leidens deines Sohnes Jesus willen für alle die zu bitten, die Unrecht leiden. Für Menschen ohne Arbeit und Brot, für Kinder ohne Familie und Glück, für Flüchtlinge ohne Heimat, Hungernde ohne Hoffnung, für Gefolterte ohne Beistand, für Menschen ohne Frieden. Überall treffen wir Opfer an. Du bist ein Gott der Gerechtigkeit. Leite du uns zu einem Tun, das dir folgt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir wagen vor deinen Richterstuhl zu treten und dich um des unschuldigen Leidens deines Sohnes Jesus willen für alle die zu bitten, die Unrecht tun, dass sie herausfinden aus ihren Verblendungen, dass sie befreit werden von ihrer Bosheit, dass sie ablassen von Habsucht, Machtgier, Korruption und Intrige, dass sie Gottesfurcht lernen und Scheu vor deinem Gericht. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns die letzte Strophe singen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Ein kurzer Hinweis für die Kirchvorsteher. Die Kirchenvorstandssitzung im November ist gestrichen. Das ist ganz furchtbar, ne? Aber wir werden es verkraften, denke ich. Über die entsprechende Gruppe, wir sind ja heute moderne Menschen, schreibe ich dann nochmal, wann die Sitzung im Dezember ist. Uns allen wünsche ich jetzt eine gute letzte Woche des Kirchenjahres. Lassen Sie sich noch nicht so von Advent beeinflussen. Diese Woche steht noch unter anderen Vorzeichen. Gott befohlen.